Man hört ja alles.
Hört man mich auch trinken?
Mhm. Leider ja.
Das ist ja unangenehm hier. Dass ich nicht kaue.
Okay.
Okay, dann starte ich.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Caro Corneli.
Tagchen, Sie schon wieder. Mir ist was aufgefallen. Die meisten Spatzen in meiner Stadt, in Berlin, die sind fett. Sie rumpumpeln mehr, als dass sie so mühelos auf ihren zarten Beinchen federn würden. Also ich meine, klare Sache, ne? Berlin ist natürlich auch so eine Art All-You-Can-Eat-Buffet, das immer offen hat. Das geht natürlich an so einer Spatzenhüfte nicht spurlos vorbei. Neulich habe ich dann aber einen schlanken, starken, durchaus durchtrainierten Spatz gesehen. Und hatte den Eindruck, er ist vielleicht auch ein bisschen stolz auf seine athletische Statur. Und darum habe ich ihn in Versuchung geführt mit Croissant. Hat er völlig ignoriert. Im Moment dachte ich, der fängt jetzt gleich an, über seinen Body Mass Index zu dozieren. Hat er nicht. Er war ja ein Spatz und kein Blödmann. Aber achten Sie mal drauf, es gibt in dieser Saison auch ganz starke und durchtrainierte Spatzen. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Dann können wir jetzt hier anfangen. Heute ist eine Frau zu Gast bei Plus Eins. Die habe ich seinerzeit kennengelernt, als sie überraschend in meiner Küche saß. Gabi Kohn ist zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, Caro.
Also, du bist Bestatterin aus Leidenschaft. Und wenn du über den Tod und die Dinge, die da dranhängen, sprichst, dann klingt das manchmal etwas leichter, habe ich den Eindruck, als es normalerweise dürfte. Und genau, also eine gemeinsame Freundin hat dich 2016 in meine Küche gebracht, wo wir uns kennengelernt haben. Wusstest du da eigentlich auch direkt, dass du mich magst?
Ich fand dich auf jeden Fall wunderschön und faszinierend und du warst unglaublich schwanger und ja, toll, ich fand dich toll.
Ja, das war
und
irgendwie
ich war
so
bei
nett.
Dir zu Besuch.
Das war so nett, dann hast du mich direkt zu deinem Geburtstag eingeladen, da kannten wir uns ein paar Minuten nur. Seitdem sind wir uns aber nie wieder über den Weg gelaufen, muss man ja auch mal dazu sagen.
So ist Berlin.
Du hattest die Beerdigung organisiert von dem einzigen Freund, den ich bisher durch einen verfrühten Tod verloren habe. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen für dich eingenommen, weil ich das wirklich sehr angemessen fand. Ich habe es mir immer steifer und beklemmender vorgestellt, aber das war einfach richtig schön. Erinnerst du dich an diese Beerdigung auch?
Ich erinnere mich sehr gut, weil wir eine große Straße sperren lassen mussten. Und
ja,
ich weiß, dass
Polizei.
Die Angehörigen gesagt haben, brauchen wir nicht. Und ich dann mich durchgesetzt habe und gesagt habe, doch, das brauchen wir. Und das war sehr, sehr angemessen und wunderschön,
wir
weil
mussten,
wir so ein großer Zug waren von
Trauergästen. Genau, wir mussten die Straße nämlich sperren, weil wir so viele waren. Mhm. Und kein Auge im Zuge, das Tränen leer.
Ja.
Es ist wirklich sehr schön, dass du heute da bist, Gabi.
Dankeschön für die Einladung.
Gabi Kohn ist heute zu Besuch bei Plus Eins. Seit etwa 10 Jahren bist du eine Bestatterin. Du machst das richtig gerne, habe ich gelernt. Das stimmt, ne, dass du das richtig liebst.
Ich finde, ich habe den schönsten Beruf auf der ganzen Welt.
Erklär mal, warum.
Weil ich wahnsinnig glücklich und zufrieden bin mit dem, was ich tue. Ich gehe wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich irgendwie was mache, was, eine Kollegin hatte mal gemeint, so sinnstiftend ist. Ich finde es ein bisschen hochgesetzt, aber ich begleite einfach Menschen in einer richtig doofen Situation. Ich mache die Situation nicht weg, ich kann aber ein bisschen Trost geben und ich kann diese kurze Zeit, die ich Menschen begleite, so gestalten oder unterstützend gestalten, dass der Abschied von einem geliebten Menschen nicht so ganz so doof ist. Und das ist toll.
Es gibt so ein Gedicht, das hast du kürzlich mal auszugsweise zitiert in einem anderen Interview. Und ich finde es aber so schön, dass ich es gerne kurz vortragen würde. Es kommt von Mascha Kaleko und das heißt Memento. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich Tod entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr, und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, mit dem der anderen muss man leben. Warum passt dieses Gedicht so gut zu dir, Gabi?
Weil genau der letzte Absatz bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, mit dem der anderen muss man leben. Das ist so, wenn ich eine Überschrift für meinen Beruf habe, ist es meine Überschrift, weil ich tatsächlich versuchen möchte, in jeder Begleitung das, was wichtig ist, möglichst durchzusetzen für die Angehörigen und auch für die verstorbenen Personen und damit was helfe. Damit kann ich helfen, damit unterstütze ich, damit mache ich einen guten Abschied möglich und das ist einfach toll.
Du machst das ja erst 10 Jahre, ne? Was hast
eigentlich
du denn vorher gemacht?
2011 haben wir angefangen, ja.
Ja.
Vorher war ich ganz, ganz lange, 25 Jahre Anwaltsgehilfin oder Rechtsanwaltsfachangestellte heißt das, glaube ich, jetzt, oder Assistentin mit einem abgebrochenen Jurastudium. Das habe ich wirklich 25 Jahre gemacht und dann war so eine Grenze erreicht. Ich wollte, als ich das jung angefangen habe, habe ich immer gedacht, nach 25 Jahren muss ich unbedingt was anderes machen. Und der Zufall hat mich dann zum Bestatten gebracht. Eine Freundin, eine Mitbewohnerin meinte damals, weil ich so, was soll ich denn jetzt machen als Anwaltsgehilfin, bist du ungefähr 5 Minuten arbeitslos. Und die meinte dann, wie wär's denn mit Bestattungen? Und ich war sofort hin und weg, weil ich fand, wir müssen uns auch darum kümmern. Also ich habe natürlich auch eine Höllenangst vorm Sterben und habe überhaupt keinen Bock zu sterben, ne? Also jetzt noch nicht, aber ich habe nicht so eine Angst vorm Tod. Und ein langer Aufenthalt in Mexiko hat mir, glaube ich, mein Gefühl dazu so ein bisschen verändert. Ich weiß nicht warum, ich bin dankbar. Ich denke manchmal, ich hätte den Beruf schon viel, viel früher entdecken können, aber die Zeit war eben erst mit 46.
Was ist da in Mexiko passiert, was dich verändert hat oder deinen Blick auf den Tod verändert hat?
Also der Dia de los Muertos ist eigentlich passiert. Das ist einfach das Totenkultfest in Mexiko, wo wirklich die Häuser nochmal fett geschmückt werden mit allem, was schön ist, was den Verstorbenen gefallen hat. Ich habe damals bei einer deutsch-mexikanischen Familie gelebt und der Vater in der Familie, der hatte auch dann irgendwann einen Altar für seine Verstorbenen in der Wohnung, in dem Haus. Und da waren immer schöne Blumen, da war immer was der Verstorbene mochte. Und das fand ich so berührend und so einen anderen Umgang, diese Altare einfach das ganze Jahr über zu pflegen und nicht nur einmal im Jahr. Und in Deutschland ist es ja ganz oft so, was ich denke, was mit unserer Geschichte zusammenhängt, dass die Leute so eine Angst haben vorm Tod. Das ist da nicht so. Ich meine, die Leute, die sind auch unglaublich traurig. Das nimmt ja nicht, dass jemand weg ist und das ist endgültig und das ist schrecklich. Aber der Umgang damit, dass die in den Herzen bleiben, dass die anders da sind und immer präsent sind und man die anders feiert, die Verstorbenen.
Ich bin ja auch mal in Mexiko gewesen an just diesem Feiertag und fand, die Leute haben die ganze Zeit gelacht und haben dem wirklich so eine heitere und leichte Note gegeben, dass ich so dachte, die eine oder andere Berührungsangst fällt in diesem Moment von mir ab. Man könnte sich durchaus vorstellen, einer dieser Geehrten zu sein. So, dass mir dann mal ein Gläschen Milch hingestellt wird. So irgendwie gefiel mir das ganz gut. Aber also du hast jetzt die Anwaltskanzlei gegen das Bestattungsinstitut getauscht. In so einer Anwaltskanzlei wird ja vergleichsweise wenig geweint, getrauert. Das hat nicht so viel Schwere. Wie hältst du das denn aus, dass da, wo du arbeitest, die Leute eigentlich immer tief betroffen sind?
Ich weine manchmal auch und ich sage das dann auch, dass mich das total berührt und sehr traurig macht. Ganz zu Beginn meiner Karriere als Bestatterin habe ich ein Praktikum in Freiburg gemacht und hatte da eine Frau mit begleiten dürfen, die war mir unglaublich nah. Ich kannte die natürlich nicht, weil ich in Freiburg niemanden kenne, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich in Freiburg leben würde, dann wäre das meine Freundin. Und das hat mich so traurig gemacht und ich musste so weinen, es war unglaublich. Und dann meinte die damalige, in Anführungsstrichen, Ausbilderin zu mir, Gabi, du musst immer gut trennen, meine Trauer, deine Trauer. Und das ist so ein Satz, der hat sich so verfestigt in mir. Das ist, meine Trauer ist einfach, hat da drin nichts zu suchen.
Und aber das klingt jetzt so, als könnte man das so wie verschiedenfarbige Perlen auseinandersortieren. Das ist ja vielleicht gar nicht so leicht.
Ich weiß nicht warum, aber ich kann das. Einmal ist mir das passiert, dass ich eine Frau begleitet habe, deren Mutter gestorben ist. Und ich saß da zum Glück ganz allein in der Kirchenbank. Und dann haben wir ein Lied gesungen, wo für mich klar war, das würde meine Mutter sich auch wünschen, wenn sie stirbt, der einst stirbt. Mutti, du hast noch ganz viel Zeit. Und dann musste ich so heulen. Ich habe irgendwie gedacht, oh Gott, ich heule ja jetzt wegen meiner Mutti. Oh Gabi, reißt dich zusammen. Und war so froh, dass das niemand gesehen hat und habe wirklich so geatmet und mir gesagt, okay, meine Trauer, das hat nichts mit der Situation zu tun. Mutti geht's gut. Und dann war das okay. Mhm. Aber das passiert. Und natürlich begleite ich manchmal Leute, die haben so schlimme Sachen erlebt. Und dann muss ich auch ein bisschen heulen. Und das ist auch okay. Ich glaube, ich bin ja nicht aus Stein. Das ist auch für die Leute, denke ich, in Ordnung. Also ich darf da jetzt nicht mit heulen und wir liegen uns weinend in den Armen. Das ist es nicht. Aber dass ich davon berührt bin, das ist auf jeden Fall so. Aber es ist nie es macht mir nie Angst oder sowas.
Ja, nee. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, ne? Dass es bei dir einfach nicht so angstbehaftet ist.
Meine Toten sind total cool. Also ja, die sind auch nicht gruselig oder so. Die sind super.
Du hältst auch Trauerreden, ne, für die Leute. Also Leute, denen du zu Lebzeiten nie begegnet bist. Wenn ich mir jetzt Texte schreibe, die dann später irgendwie vor Publikum vortrage, dann kommen da schon mal öfter ähnliche Formulierungen drin vor. Hast du auch so eine Formulierung, die dir einfach gut im Mund liegt und die du dann häufiger mal sagst? Also was ist so ein typischer Satz für dich in so einer Trauerrede?
Was ein ganz, ganz, ganz typischer Satz ist in einer Trauerrede, ist eigentlich das Ende, dass ich, wenn ich mich verabschiede, den Leuten von Herzen viel Kraft für ihr weiteres Leben wünsche und dass sie da gut durchkommen und dass sie immer die richtigen Menschen um sich rum haben mögen, die sie trösten und die ihnen Kraft geben. Das ist so was Typisches. Und da gibt es bestimmt Ähnlichkeiten, aber... Jetzt sollte ich meine Reden dabei haben, habe ich nicht.
Ist auch nicht schlimm.
Plus eins. Die Antwort.
Ja, ich hatte vor ein paar Tagen so eine Art Tagtraum. Ich habe mir vorgestellt, ich bin Teilnehmer an einer Quizshow in der Zukunft und ich muss Ereignisse Jahreszahlen zuordnen. Eine Frage ging in etwa so: Sie sitzen in der U-Bahn und auffallend viele Leute reiben sich den linken Oberarm. Welches Jahr haben wir? Und ich sage dann wie aus der Pistole geschossen, 2021. Weil das ist das Jahr, in dem die Leute ihre Corona-Schutzimpfung bekommen haben. Und zwar in den linken Oberarm. Und noch was hätte man in dieser fiktiven Quizshow-Situation ganz gut abfragen und auch einem Jahr zuordnen können. Es ist so eine Art Breitenkummer. Also selten oder noch nie haben sich in meinem Umfeld so viele Paare getrennt, auch die guten. Ja, da entsteht irgendwie ein Vakuum oder vielmehr ein Stau, weil für jeden Einzelnen ist das natürlich ein Super-GAU. Aber man hat trotzdem nur zwei Ohren und der Tag nur 24 Stunden. Also allen in ihrer schlimmen Lage gerecht zu werden, ist demnach irgendwie nicht zu schaffen. Wie aber trotzdem ein guter und teilnahmsvoller Freund sein? Diese Frage möchte ich gerne weiterleiten an Friedemann Karich. Schön, dass du da bist.
Hallo Caro, hallo Gabi.
Genau, wir zwei haben kurz telefoniert, als ich dir die Frage vorgestellt habe. Da hast du spontan geantwortet, ich bin der Hausmeister der Herzen. Wie ist das zu verstehen?
Ich glaube, ich habe gesagt, ich will ja nicht der Hausmeister der Herzen sein, aber es kommt aufs Gleiche raus. Nein, also ich habe ja ein Buch geschrieben über die Liebe und dann wird man natürlich gerne hinzugeholt, wenn irgendwas kaputt ist, wie so ein Hausmeister, mit dem man nur redet, wenn wieder irgendwo im Gang die Lampe nicht brennt. Und ich glaube aber inzwischen, dass diese endlosen Balkonnächte, auf die du ja, glaube ich, eben auch so ein bisschen angespielt hast, dass man jetzt mit allen Freunden auf einmal so zusammensitzt und zu viel Wein trinkt und unter Lärmbelästigung der Nachbarn die Beziehung oder nicht mehr Beziehung durchdiskutiert, da gibt es ein natürliches Ende dieser Gespräche, auf das man als Freund oder Freundin bei allen offenen Ohren und starken Schultern, an denen man sich ausweinen können muss, auch hinarbeiten könnte. Also irgendwann kann man sozusagen auch mit sanftem Druck sagen, okay, aber was sind jetzt die Optionen? Was ist jetzt die Lösung? Und ich genieße das inzwischen als Freund sehr, wenn jemand irgendwann noch zu mir sagt, okay, Alter, jetzt wir drehen uns im Kreis, du laberst hier immer weiter, weil du willst nicht sehen, was du eigentlich tun musst.
Also es gibt so eine Art Effizienz, ne? Also in dieser bedrohlichen Situation trotzdem eine Art von dir Effizienz. Arbeitest du da auch mit Eingangsstempeln? Also wer zuerst kommt, mal zuerst?
Ja, jeder kriegt genau 20 Minuten und dann gibt es nochmal 5 Minuten Verlängerung und dann raus. Nein, meine Oma hatte ein paar Weisheiten. Neben Taiming ist keine Stadt in China, hat sie auch immer gesagt, Freundschaft kommt nicht nur von freundlich sein, sondern auch von schaffen. Man muss zusammen dann auch was schaffen. Man muss irgendwie weiterkommen. Und wir Deutschen, glaube ich, wir halten uns immer für so konfliktfreudig und so offen und direkt. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Gabi hat es eben auch schon mit der Angst vor dem Tod in Verbindung gebracht. Wir sind Verdränger und Verdruckser und wir sprechen nicht aus, was uns auf dem Herzen liegt. Und manchmal, finde ich, ist der größte Freundschaftsbeweis und Freundschaftsdienst ganz radikale Ehrlichkeit. Und zu sagen, Martina oder Stefan, pass auf, du musst dich trennen oder du musst dich wieder versöhnen. Oder und so machen wir das jetzt. Und hier helfe ich dir. Und das dauert auch keine 4 Stunden, sondern das dauert eigentlich 10 Minuten. Und daraus, das ist im ersten Moment manchmal hart, aber mir hat das schon echt oft geholfen, weil ich war erst vor den Kopf gestoßen. Und dann habe ich aber endlich darüber nachgedacht, was man eigentlich tun kann und nicht, was ich noch alles zu sagen habe.
Also nicht so sehr sozusagen das Wundenlecken, das Streicheln des Egos von deinen Freunden, sondern vielmehr sie wirklich konfrontieren mit Dingen, über die sie jetzt mal nachdenken sollten.
Nachdenken und tun, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Dinge, außer das, was Gabi so tut und was ich total toll finde, aber die meisten anderen mittelgroßen bis mittelkleinen Lebenskrisen und Beziehungsprobleme, die sind eigentlich viel simpler, als wir vor uns zugeben wollen. Und es ist ein gewisser Narzissmus, dass wir immer so tun, als hätte ich jetzt das eine unlösbare Knäuel an Problemen. Und es ist ja so wahnsinnig kompliziert. Meistens ist es einfach eine Entscheidung, vor der wir Angst haben, oder ein Konflikt, vor dem wir Angst haben. Und da muss man dann durch.
Und da möchtest du hilfreich sein und deine Freunde weiterbringen. Gabi, siehst du das auch so? Also kannst du da gut mit...
Es hört sich super an, wenn ich an die Situation denke, wo ich als Ratgeberin gefragt wurde, ist immer so dieses Ding, niemand will alleine sein. Und ich habe in Corona tatsächlich auch einige erlebt, die sich nach einem Jahr Ehe schon getrennt haben, obwohl sie vorher 15 Jahre glücklich waren. Corona hat ganz viel an die Oberfläche gebracht. Aber ich glaube, diese Angst vorm Alleinesein, in Anführungsstrichen, dann lieber in einer schlechten Beziehung, die haben ganz viele. Und ich habe das schon oft zu einer Freundin gesagt, trenn dich. Und die hat es dann nicht gemacht, weil sie nicht alleine sein will, was ich verstehe. Aber man kann es auch einfach dann so benennen, dann hör auf zu jammern.
Aber es ging jetzt eigentlich auch ein bisschen so um die Kapazitäten. Also ne, ich habe irgendwie Kinder, ich habe einen Haushalt, ich habe Jobs. Und wenn mich dann Leute anrufen, denen ich wahnsinnig gerne helfen will, aber ich habe eben nicht so viel Zeit, darf man dann, was würdet ihr sagen, zum Beispiel auch mal heimlich so ein Emoji schicken und sagen, ich denke gerade sehr an dich, obwohl man das vielleicht gar nicht tut, damit derjenige sich nicht so alleine fühlt? Oder wäre das, schon unsauber?
Ich finde, es ist ein total legitimes Mittel. Und wenn die jetzt gleich anruft, dann ist doof. Aber dann kann man ja auch sagen, du, ich denke an dich, ich drücke dich fest und ich habe leider gar keine Zeit im Moment.
Oder man macht aus der Not eine Tugend. Man macht aus der Not eine Tugend, Entschuldigung. Und man kann sagen, pass auf, ich habe genau 10 Minuten. Und ich glaube auch, dass die reichen. Ich glaube, dass die reichen, und versuch's doch mir in 8 Minuten zu erklären, dann erkläre ich dir in 2 Minuten, was ich tun würde. Ich hab dich lieb und los geht's.
Ich habe mir gerade eine kleine Notiz gemacht, da steht, wenn ich mal wirklich große emotionale Probleme habe, auf keinen Fall Friedemann anrufen.
Doch, siehst du, aber genau.
Er macht dann so eine Stimmung wie auf dem Bezirksamt. Ja, das kann ich nicht abheften hier.
Ja, und da wird Ihnen geholfen, Frau Corneli, auf dem Bezirksamt.
Aber zacki flotti. Also wir halten mal fest, den Leuten Dinge ins Gesicht zu sagen, die vielleicht etwas unbequem sind, kann ein großer Liebesdienst sein.
Ist der größte.
Ja.
Ich bin echt überzeugt, es ist der größte.
Friedemann, vielen Dank, dass du uns wieder Rede und Antwort gestanden hast, und hab einen schönen Tag.
Tschüss, Friedemann.
Ich danke euch. Macht's gut.
Bis du bald. Mein Lieblingsgast in dieser Ausgabe von Plus Eins ist Gabi Kohn. Wir haben darüber gesprochen, dass du als Bestatterin beruflich ja im Grunde jeden Tag mit dem Tod zu tun hast. Jetzt ist das aber so, dass du nicht nur Angehörigen von Verstorbenen zur Seite stehst, die ganze Zeit also mit etwas umgehst, das viele Leute, glaube ich, einfach gerne und erfolgreich ausblenden, sondern auch noch dir selbst gewissermaßen einen kleinen Wettstreit mit dem Tod lieferst, denn du bist an Krebs erkrankt, auch nicht zum ersten Mal. Und wenn man dir so zuhört, dann könnte man den Eindruck bekommen, du nimmst es sportlich. Stimmt das so?
Ja, meistens tatsächlich wirklich, weil ich habe einfach so wahnsinnig Bock, weiterzuleben. Ich will nicht, dass der Krebs mich jetzt schon dahin rafft. Und der ist hundsgemein, und ich glaube, Krebs ist auch einfach überhaupt nichts für Feiglinge. Das ist, klingt doof, aber es ist tatsächlich, ich denke dann immer, ey, wenn ich jetzt noch depressiv wäre, dann wäre ich echt völlig am Arsch. Also Krebs ist hart, aber mir widerfährt auch, also mir widerfährt einfach auch viel Gutes. Ich habe wahnsinnig gute Freunde und liebe Menschen um mich, die mich unglaublich unterstützen, die für mich da sind, die mich trösten, die mich halten, die mich versorgen, die mich zur Chemo fahren, die mit mir einen schönen Tag im Zoo verbringen. Und gleichzeitig bin ich natürlich alleine manchmal mit dieser Angst, dass die Krankheit so fies ist und ja, mich einfach töten will tatsächlich. Das will sie. Aber ich will leben. Und hui, das ist sehr berührend, tatsächlich merke ich gerade.
Wenn sich jetzt dir diese Angst aufdrängt, was machst du denn dann damit? Also das ist ja jetzt nicht sowas, was irgendwie an der Tür klingelt, so eine Angst, die schleicht ja gerne mal die ganze Zeit ums Haus. Wie begegnest du dem?
Also da habe ich tatsächlich meine allererste Reha wegen dem Krebs. Ne? Da sagt dieser Therapeut, und ich dachte, ich bringe ihn um, sagt der, na, wenn die Angst nachts um 3 kommt, dann sagen sie zu der Angst, komm morgen um 15 Uhr wieder, ich mache Kaffee und Kuchen und dann können wir reden. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, was soll denn das? Wenn die Angst nachts um 3 zu mir kommt, dann ist die da und da kann ich gar nichts machen. Mhm. Und geschweige denn lässt sie sich auf mir mit dem Dialog ein, dass sie morgen früh noch mal wiederkommt zum Frühstück und Eier mitbringt oder was. Mhm. Und der mochte mich dann, glaube ich, auch nicht mehr. Aber wenn die Angst da ist, dann gebe ich mich ihr hin. Und zwar komplett. Ich weine dann, ich kriege unter meine Bettdecke, ich bin dann total verzweifelt und ich bin total froh, dass morgen neuer Tag ist und dass die Angst dann besser ist. Also, das ist, ich, also wenn die da ist, dann ist die da und dann kann ich da auch nicht viel machen. Ja, einfach, ich bin tatsächlich dann unter der Decke, weine und freue mich, dass der Tag vorbeigeht.
Ja, dann ist dieses sich hinsetzen und das zulassen natürlich sehr mutig, kann auch nicht jeder.
Das bleibt, also es ist tatsächlich so, dass dir nichts anderes übrig bleibt. Also sie zu verdrängen, jede Träne, die ich verdränge, kommt 100-fach zurück. Das hat mir meine allererste Coacherin mal beigebracht. Mhm. Und als ich meine erste Erkrankung hinter mir hatte, war ich bei einer Psycho-Onkologin und die meinte zu mir, was wünschen Sie sich denn? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass ich meine ganze Angst bei Ihnen lassen kann. Und dann meinte sie, das wird nicht hinhauen, Frau Kohn, tut mir wirklich leid. Und dann dachte ich so, oh scheiße, aber wir reden hier über meine Angst. Meine Angst hat hier Platz. Und meine Angst, ne, wenn die kommt, dann ist sie doof und da. Aber meine Angst macht auch, dass ich vorsichtig bin, dass ich achtsamer mit mir bin. Meine Angst sorgt dafür, dass ich zu allen Vorsorgeuntersuchungen gehe, dass ich die Chemo über mich ergehen lasse, dass ich ja auch alternative Sachen mache für meinen Körper und das macht sie eben auch. Also sie ist mein Wachhund und gleichzeitig ist sie auch derjenige, der mir immer in die Waden beißt und mich zum Weinen bringt.
Du warst ja, hast du gesagt, die Krankheit schon mal losgeworden und dann kam sie wieder zurück. War das ein anderer Krebs, der beim zweiten Mal kam oder wieder der gleiche?
Nee, das ist der gleiche und das ist einfach, also ich war sowas von geheilt, ja. Und ich war auch, also das ist ja tatsächlich so, dass ich, als die Ärztin zu mir sagte, sie haben Krebs, da war ich die ganze Zeit so, ist alles ein Irrtum. Es muss ein Irrtum sein. Also auch noch vor der OP habe ich gedacht, die sagen gleich, Frau Kuhn, tut uns leid, wir haben die Akten vertauscht. Wie doof, wie dusselig. Und ich war wirklich der Meinung, da ich als Bestatterin so viel mit dem Tod konfrontiert bin und auch so viele Menschen begleiten muss, die an Krebs gestorben sind, dass ich das nicht kriegen kann. Das war ein großer Irrtum. Ich dachte wirklich, und eine meiner Kolleginnen dachte das auch, da war ich ein bisschen beruhigt.
Dass das wie eine Art Impfung ist, ja?
Ja, wäre schön, ja. Ist es ja nämlich nicht. Und als er wiederkam, da war ich empört. Da war ich auch richtig empört und dachte, was soll denn das?
Ja, aber ich verstehe den Gedanken. Es hat was von dem kosmischen Gleichgewicht. Die anderen Leute, die sterben und du bist da, um sie zu begleiten. So. Und darum kann ich mir schon vorstellen, wie man darauf kommt und dass man dann sehr empört ist, wenn das einen betrifft.
Ja, und weißt du, aber gleichzeitig, ich meine, ich bin super dankbar und auch demütig, dass ich das hier in Deutschland erleben darf, dass ich hier eine super Versorgung habe. Natürlich ist in den Krankenhäusern der Pflegepersonalmangel sichtbar und spürbar für jede Patientin. Aber ich kriege alles, was ich brauche. Und ja, ich habe zum Glück auch die Kohle für das, was meinem Körper gut tut, das noch zusätzlich dazu zu geben. Und das macht mich schon echt froh. Ich muss das nicht bezahlen. In jedem anderen Land wäre ich längst tot.
Ja. in jedem anderen Land ohne gesetzliche Krankenversicherung, genau. Wo man dann, wenn da genau einer krank wird, dann ist die ganze Familie auf einmal davon betroffen. Würdest du deine eigene Beerdigung planen wollen oder überlässt du das anderen oder ist das vielleicht eh so ein Ding unter Bestattern? Gibt es da so ein...
Gibt es da einen Humor zu? Da gibt es auf jeden Fall einen Humor zu. Manchmal, glaube ich, tue ich meine Freunde damit auch überfordern, weil ich da natürlich nochmal ein bisschen krasser und schwärzer manchmal auch mit umgehe. Aber wir reden da auch ernsthaft drüber. Und für mich ist es so, dass der Abschied von mir dann natürlich auch für die Freunde ist. Und ich bin mir nicht sicher, was ich mir wünsche. Also ich hoffe, dass es noch lange hin ist, aber ich werde das auf jeden Fall richtig durchplanen, bevor es soweit ist.
Also okay, Team, Vorsorge.
Ja, unbedingt. Das wäre jetzt blöd. Ich würde die jetzt nicht alleine lassen mit der Entscheidung.
Ja.
Erde oder Feuer.
Und ist er Erde oder Feuer?
Das ist leider tatsächlich auch so. Ich finde es wahnsinnig feierlich, einen Sarg zu haben.
Ja.
Eigentlich Feuer, weil ich finde, da gibt es so schöne Möglichkeiten. Ja, das ist alles, ist ja auch vieles nicht erlaubt, aber ja, mir schweben da ganz viele Sachen.
Ich hatte als Kind, also wie alle Kinder, fürchterliche Angst davor, natürlich zu sterben. Besonders als ich erfahren habe, dass man in einem Sarg runter in die Erde muss. Das fand ich, das hat mich irgendwie empört und ich fand das gruselig, den Gedanken. Und dann fiel mir aber ein, ich könnte mich ja in einem gläsernen Sarg auf so einer vielbefahrenen Ampelkreuzung abstellen lassen einfach. Dann wäre es immer hell und es wären immer Leute da. Das mit dem gläsernen Sarg ist, glaube ich, ja, weil Schneewittchen sagt, der einzige war, den ich kannte. Ich glaube, ich habe gedacht, alle Särge sind aus Glas. Und meine Vorstellung war, ich stehe dann auf so einer Ampelkreuzung. Habe auch gar nicht drüber nachgedacht, dass das andere Leute belästigen könnte oder so. Gibt es irgendeinen sozusagen Sonderwunsch, bei dem du jetzt schon weißt, das möchtest du dann gerne umgesetzt haben?
Für meine Beerdigung. Also ich fände es schön, wenn es möglich wäre in unserem Land, dass von meiner Asche meine besten, liebsten Freunde was mitnehmen dürften, um mir noch oder meiner Asche noch einen wunderschönen Platz zu zeigen. Zum Beispiel, dass sie sagen, Gabi sollte unbedingt mal zum Ganges oder Gabi sollte unbedingt noch Machu Picchu oder was auch immer sehen.
Machu Picchu. Gesundheit.
Ob der Tafelberg oder was auch immer, dass mir noch meine Freunde einen Ort zeigen oder meine Asche noch einen Ort zeigen. Aber das ist ja total verboten in Deutschland.
Ja? Achso, Asche darf man irgendwie gar nicht mitnehmen.
Asche darf man gar nicht trennen. Nee, darf man auch nicht trennen und das ist alles. Aber vielleicht passiert ja ein Wandel, weil da ist viel, ich finde, da ist viel Luft nach oben.
Kann ich mir wünschen, so viel Softeis, wie alle Gäste wollen auf meiner Beerdigung?
Oh, das würde ich lieben, ja. Da würde ich eine Softeismaschine
hinstellen. Das würdest du zum Beispiel möglich machen, ne?
Ja, mache ich.
Softeis für alle, wenn ich meinem Schöpfer gegenüber trete.
Machen wir, Caro, versprochen.
Klein.
Vorfreude.
Groß.
Jetzt gerade aktuell ist die Freude auf den neuen Wagen ja nochmal so eine Power. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Mein Name ist Magda.
Und ich bin Jupp. Das war 1979, da war ich 28 Jahre.
Wir sind jedes Jahr nach Südfrankreich im Frühjahr gefahren. Dann hatte man nachher Leute oder es kamen auch andere Leute mit, die auch einen Campingbulli hatten. Es war so eine ganz lange Tradition auch, ne? Ich glaube, als die Kinder dann da waren, hatte der Bus auch nochmal so eine besondere Funktion. Wie so ein kleines Zuhause, was man so transportiert. Und es war dann auch mal auf dem Campingplatz so ein Mittelpunkt, wo alle Kinder dann in unseren Bus reinkamen und spielten.
Also wir hatten drei verschiedene Busse im Laufe der Zeit bisher. Ja, habe mich natürlich gefreut auf den Urlaub als solchen und wenn alles funktioniert und wenn was nicht funktionierte, dann konnte ich es auch reparieren, weil ich ja wusste, wie es ging.
Und ich habe immer gesagt, der Bulli, der ist uns wichtiger als hier das Haus, wo ihr drin wohnt. Also das war irgendwie so immer so ein Familienprojekt.
Aus diesem letzten, den wir auch am längsten hatten, da habe ich dann ganz viele Sachen, die ich da vorher eingebaut hatte, habe ich wieder ausgebaut und will davon einen Teil auch jetzt verwenden. Und dann geht es wieder dran, daraus aus dem Kastenwagen ein Campingauto zu machen.
Es ist, Sie haben es gewiss auch schon bemerkt, Trommelwirbel, pfusch, Sommer. Wir von Plus Eins feiern natürlich den Sommer, der gerade jetzt da draußen ist, aber wir schauen mit unseren Gästen auch gerne mal über die Schulter und feiern besondere Sommer, die schon vorbei sind. Gabi, jetzt haben wir nicht mehr sehr viel Zeit, aber du erinnerst dich bestimmt, dass ich dich gebeten habe, uns ein Foto mitzubringen, das in einem Sommer aufgenommen wurde, der schon vorbei ist. Hast du dein Bild?
Ich bin eine wahnsinnige Streberin. Ich habe natürlich mein Bild und mein Bild ist sogar gerahmt.
Hast du das jetzt für uns rahmen lassen?
Nee, das habe ich tatsächlich auf dem, ich bin umgezogen vor kurzem und ist auf dem Stapel von den Bildern, die an die Wand sollen, aber noch nicht an der Wand hängen.
Was ist auf dem Bild zu sehen?
Auf dem Bild ist ein See zu sehen, Sonnenuntergang und ein Mann, ein junger Mann, steht in einem Boot und seine Angel ist im Wasser. Und davor sieht man so ein bisschen das Ufer und den, wie heißt das, was da am Ufer vorne weg ist?
Pflanzen.
Das hat doch eine Schilf.
Schilf
heißt das. Ich habe Wortfindungsstörung, Entschuldigung. Und für mich ist das der letzte Sommer. Ganz, ganz klar, im letzten Sommer in Hashemo, an einem Lieblingsort, bei einer Lieblingsfreundin, die mich immer wieder aufnimmt in ihr Haus. Und ich habe wirklich eine Freundin, die hat ein Haus am See. Ich bin ein sehr gesegneter Mensch. Und da darf ich viel sein. Und da bin ich sehr glücklich. Und dieses Bild, auch wenn das eine schwere Zeit war, macht mich glücklich.
Wer ist da auf dem Bild zu sehen?
Ich kenne den nicht.
Ach, du kennst ihn gar nicht?
Ich kenne den gar nicht. Das
du hast ist einfach irgendwen fotografiert.
Das ist aber einfach ein Mann auf dem, guck mal hier, so, das ist, für mich ist das ganz, ganz doll Sommer.
Ja, das sieht von hier aus ein bisschen aus, als würde sich der Himmel öffnen und der junge Mann auf dem Boot würde geradewegs auffahren.
Ja, aber der steht voll im Sonnenuntergangslicht. Und das Licht in diesem Foto, ich finde, das ist für mich der letzte Sommer, der war hart, aber auch schön und das ist das Schöne.
Bist du auch Boot gefahren auf diesem See?
Ich saß tatsächlich eher im Boot und habe die anderen rudern lassen, weil eine Chemotherapie macht einfach wahnsinnig schlappi. Mhm. Aber ich war auch auf dem Boot, ja.
Und bist sozusagen am Seeufer hin und her gegangen?
Nee, wir sind wirklich durch den ganzen See, hat uns einer gerudert. Einer tatsächlich.
Und wie viel Zeit hast du insgesamt da verbracht letzten Sommer?
Letzten Sommer, das fing schon richtig früh an, weil du erinnerst dich, da kam Corona und der erste Lockdown und da war ich wirklich ganz viel Zeit. Da durfte ich fast meine ganze Chemo bei denen verbringen. Da war ich letztes Jahr wahrscheinlich so 2 Monate am Stück, wenn man es zusammengenommen hätte, aber ich hatte immer wieder Unterbrechungen mit Aufenthalten in Berlin. Ja, da war ich schon viel Zeit.
Da warst du einer der glücklichen Menschen, die sich nicht einfach sinnlos in ihre Wohnung eingeschlossen haben, sondern...
War das nicht schrecklich? Kein Garten, kein Balkon. Ich fand es ganz, ganz schön krass. Ja. Aber also da dachte ich wirklich, aber wir 120 Quadratmeter. Und dann habe ich die ganzen Leute gedacht, die das nicht haben, die 40 Quadratmeter und 5 Kinder. Und Horror. Und dann hatte ich hier nochmal so ein Glück.
Also dieses Aufeinanderrutschen ist, habe ich tatsächlich auch als sehr problematisch empfunden. Umso schöner natürlich, wenn man wirklich am See sein darf. Ich glaube, das war so was ganz Goldenes und Besonderes im letzten Jahr, wenn man mal irgendwie so einen Seeausflug gemacht hat. Das ist ja Gott sei Dank in diesem Jahr schon wieder ein bisschen besser. So, ich werde jetzt emotional. Du bist super, Gabi.
Du auch, Caro.
Toll, dass du da gewesen bist. Bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung und ja, ich sag mal, viel Kraft fürs weitere Leben und einen wunderschönen Sommer. Tschüss.
Tschüss. Das war's schon wieder mit unserem Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Sie können natürlich gleich den nächsten hören. Heute mit einer Wiederholung, eine Geschichte von Anna Wegericht. Es ist eine Geschichte, die ein bisschen die Frage stellt, wie passen eigentlich Mutterschaft und Freundschaft zusammen?
Da war wirklich, da war die Wand so offensichtlich. Ich weiß immer noch, dass ich total geheult habe nach diesen Besuchen, weil ich so dachte, Mann, das sind doch hier meine wichtigsten Leute und irgendwie kommen wir nicht mehr zueinander gerade.